Die vergangenen Monate haben vielen vor Augen geführt, was es heißt, wenn Regierungen abdanken müssen, alte Machtstrukturen fallen. Mit diesem Thema beschäftigt sich das nun folgende Hörspiel. Ort der Handlung, ein Staat mit dem Namen Die Welt. Sie wird beherrscht von Leuten, die die Macht unrechtmäßig an sich gerissen haben und sich nur mit Hilfe eines aufgeblasenen Sicherheitsapparates im Sattel halten können. Eines Tages stößt der Staatssicherheitsdienst der Welt auf geheimnisvolle Clubs, in denen Menschen der Welt entfremdet werden. Obwohl das Hörspiel fiktiven Charakter hat, sind Parallelen zur Wirklichkeit nicht ausgeschlossen.
Hermann Argus, Chef der Staatssicherheit, gibt zu Protokoll.
Argus, mein Name. Ehemaliger Chef der Staatssicherheit. Ehemaliger Weltbürger. Langjähriger Untertan und Diener des Regimes. So bezeichnen wir die, die in der Welt das Sagen haben. Aber lange werden sie nicht mehr dran sein. Es sind Rückzugsgefechte. Das Regime hat den Kampf längst verloren. Erstaunlich, viele starren noch immer wie gebannt auf die finsteren, grimmigen Gesichter dieser Disputen und stehen höllenängst aus. Hocken wie gelähmt in ihren Löchern und wagen sich kaum zu rühren. Gleichschritt Marsch kommandiert die Welt. Und die Weltbürger marschieren. Nach dem uralten Programm tun, was alle tun, lassen, was alle lassen, denken, was man denkt, mit Lügen, mit Betrügen die Beziehungen spielen lassen. Man will ja schließlich ein bisschen abkriegen von Privilegienkuchen. Privilegien. Sie vermuten richtig, ich habe nicht immer so gedacht. Ich habe mitgemischt, jahrelang und nicht so knapp. Es fing damit an, dass Sie mich als kleinen Knilch aus dem Waisenhaus geholt haben. Vater und Mutter habe ich nie gekannt, hatten wohl keine Zeit für so eine kleine Nervensäge wie mich. Ich wuchs bei Leuten auf vom Regime. Ich kann keineswegs behaupten, dass es mir schlecht ging. Man kümmerte sich um mich, zum ersten Mal in meinem Leben. Diese Leute wurden mir Vater und Mutter, Bruder und Schwester. Ohne das Regime wäre mein Leben nicht mehr denkbar gewesen. Was hätte ich tun sollen? Von klein auf greifen sie nach dir, locken dich, umgarnen dich, stellen dir ihre Spiele und Spielzeuge zur Verfügung und zeigen dir, wie es läuft in der Welt. Bevor dir überhaupt klar wird, was mit dir passiert, kennst du ihre Regeln. Die sind mir nichts, dir nichts drin, sind Fleisch, sind Blut. Und dann spielst du. Denkst, das wäre das Leben. Wirst größer, lernst neue Regeln. Sie schicken dich auf ihre Schulen, fühlen dir den Kopf. Und da muss alles rein, Physik, Chemie, Biologie, was sie wollen. Dass du teilhast am Triumph ihrer Wissenschaften. Und wenn schließlich der Ernst des Lebens kommt, dann haben sie dich soweit. Du denkst, du könntest zwischen Gut und Böse unterscheiden. Stolz wie Oskar bist du auf deinen vermeintlichen Durchblick und siehst noch nicht einmal in dein eigenes Herz hinein. Hoffnungslos. Bist verloren, hast keine Chance. Von klein auf. Sie begegnen dir als Autoritäten. Kindergartenfräuleins und Heimleiter, Lehrer und Ausbilder, du unterwirfst dich, lernst, was sie dich lehren, bist zerknirscht, wenn sie dich tadeln und blühst auf, wenn sie dich loben. Und schließlich entwickelst du Weltsinn, diese Mischung aus Trotz, Abgebrühtheit und Anpassungsvermögen, die du brauchst, wenn du dich durchschlagen willst. Ja, so läuft das. Mir braucht keiner was zu erzählen, hab's lange genug selbst mitgemacht, aber irgendwann spürst du's. Du lebst nicht wirklich. Du wirst gelebt. Was du für Leben gehalten hast, ist Ersatz. Da läuft ein Programm ab. Der Ablauf ist vorgegeben. Du kannst nicht anders. Es ist, als zöge ein unsichtbarer Puppenspieler die Fäden. Du siehst ihn nicht, du spürst nur die Kraft, die dich heute in die, morgen in die andere Richtung bewegt. Du versuchst, instinktiv dagegen anzukämpfen, zerrst an der Leine wie ein Fisch am Haken, aber für Flucht ist es zu spät. Du hängst ja bereits. Was hilft's, wenn du maulst und meckerst, Theater machst und dich beklagst? Man sagt dir, die Suppe hast du dir selbst eingebrockt, nun löffle sie auch selbst aus. Keiner hat dich gezwungen anzubeißen, die Angebote dieser Welt anzunehmen. Du wolltest es, ja, hast ja die Vorteile auch in Kauf genommen. Nun hab dich nicht so an, dann geht's auch nicht besser. Steck den Kopf nicht in den Sand, mach das Beste draus. Eines Tages ist auch dir das Glück wiederholt und du schaffst es, auf die Sonnenseite zu kommen. Aber es ist seltsam. Die ganzen verfluchten Tröstereien erreichen dich nicht, gehen einfach an dir vorbei. An dir. Und an deine Sehnsucht nach mehr. Nach diesem Meer, das du nicht beschreiben kannst, von dem du nur ahnst, irgendwo muss es zu finden sein, irgendwo in der Welt. Oder auch anderswo. Und da musst du hin, da musst du ankommen, wenn du Land sehen willst, auf Dauer. Und jetzt Robert Trevermann, Leiter einer religiösen Vereinigung.
Ja, ich gehöre dazu, seit etlichen Jahren schon. Ich lebe zwar noch hier, aber die Welt ist nicht mehr meine Heimat. Feste Wohnung habe ich nicht. Übergangsunterkunft, würde ich sagen. Etwas auf Zeit, wie alles in dieser Welt. Provisorium. Als ich es den anderen gesagt habe, ich sehe hier keine Zukunft, ich habe hier keine Perspektive mehr, da haben sie sich an den Kopf gegriffen. Ich habe gesagt, ich muss da raus, ich kann so nicht weiterleben. Bist du verrückt, haben sie gesagt, wo willst du denn hin, wo? Auf die andere Seite, habe ich gesagt, dahin, wo die Macht des Weltregimes endet. Ich kann und will nicht länger mitmachen, was da läuft. Die sollen nicht länger mit mir rechnen, ich kündige. Kündige den Gehorsam auf. Geh raus. Melde mich ab als Weltbürger. Strich drunter. Schluss. Keiner hat verstanden, was mit mir los ist. Keiner. Manche von den anderen hat ja auch längst die Nase voll, aber sie haben es nie anders kennengelernt. Kaum einer muckt auf gegen das tägliche Programm. Sie schimpfen hinter verschlossenen Türen. Da rechnen sie ab mit der Welt und ihrem Regime. Aber kaum einer wagt es, öffentlich etwas dagegen zu sagen. Oder gar gegen den Strom zu schwimmen. Die wenigen, die es tun, werden lächerlich gemacht. Oft hat es aber auch schlimmere Konsequenzen. Das Regime lässt jeden überwachen, der gegen die vorherrschende Ideologie ist. Dazu kommen persönliche Nachteile und jede Menge Ärger, den man sich einhandelt. Die Welt hat ihre Leute durchaus im Griff. Die Welt sieht alles, hört alles, mischt sich überall ein. Es ist, als hätte sie 1000 Augen und Ohren, 1000 Spitzel, die alles weitersagen und weitertragen bis hinein in die höchsten Ebenen. Doch jedenfalls weiß man Bescheid. Man weiß, ob einer das Weltsystem stützt oder ob er in irgendeiner Form an den Stützpfeilern sägt, das System sabotiert, wie es dann heißt, oder sich gar des Hochverrats schuldig macht. Das alles lässt mich nicht kalt. Natürlich habe ich Angst, dass mir die Leute vom Regime Schwierigkeiten machen. Irgendwann werden sie herausfinden, was ich denke und wofür ich arbeite. Sie werden herausfinden, wie ich zur Welt stehe und zu ihren Machthabern. Dann kann ich mich auf einiges gefasst machen. Trotzdem, ich stehe zu meiner Überzeugung. Und ich versuche, andere für diese Überzeugung zu gewinnen. Die Leute, die zu unseren Versammlungen kommen, auch sie haben sich zum größten Teil losgesagt von den alten Machtstrukturen. Ein paar Unentschlossene und ein paar Neugierige sind natürlich immer dabei. Und auch etliche Ausreisewillige, die der Welt innerlich längst den Rücken zugekehrt haben. Irgendwann beziehen sie alle Positionen. So oder so. Es gibt nur zwei Alternativen, das neue Regierungsprogramm verbreiten und dem neuen, legitimen Präsidenten zu seiner rechtmäßigen Stellung zu verhelfen, oder aber das alte Regime stützen mit allen Mitteln. Ein Dazwischen gibt's nicht. Keiner kann neutral bleiben. Wer das wollte, würde sofort zwischen die Fronten geraten. Halbherzige haben keine Überlebenschancen.
Hermann Argus nochmal, Chef der Staatssicherheit. Als ich diesen Trevermann zum ersten Mal getroffen habe, habe ich sofort gespürt, mit ihm stimmt etwas nicht. Irgendwie ist er anders, sieht aus wie einer von uns und ist doch nicht von uns. Weiß, was hier läuft und läuft nicht wie die anderen. Lebt mittendrin in unserer Gesellschaft und steht doch irgendwie draußen. Außerhalb der Norm, die hier gelten. der denkt anders, hat Ansichten und Grundsätze, da frage ich mich, ist das Naivität oder Dummheit oder ist der Mensch einfach weltfremd? Welchen Gesetzen gehorcht der eigentlich? In einer Werkskantine habe ich ihn getroffen beim Essen. Habe mich hingesetzt, ihm gegenüber, er hat sich auch gerade gesetzt, fängt aber nicht an zu essen wie ein normaler Mensch, sondern schließt die Augen, senkt den Kopf, bewegt lautlos die Lippen und verharrt so einige Zeit lang. Ist Ihnen nicht gut, habe ich gefragt. Kann ich etwas für Sie tun? Zuerst ist er verlegen, so als hätte ich ihn ertappt bei einer, bei einer ungesetzlichen Handlung oder so. Und dann geht ein Lächeln über seine Züge. Ich pflege einen wichtigen Kontakt, sagt er leise und fast ein wenig verschwörerisch. Dann fängt er an, seine Suppe auszulöffeln, mit sichtlicher Zufriedenheit, nicht so gleichgültig, wie es viele andere tun. Er macht einen fast kindlichen Eindruck dabei. Machen Sie sich bitte nicht lustig über mich, sage ich. Ich habe doch gesehen, dass Sie mit keinem hier am Tisch geredet haben. Da ist doch keiner, oder? Sie haben vielleicht in die Suppe geblinzelt und die Lippen bewegt. Also, sagen Sie mir, was soll das? Ich bin selbst ein wenig erschrocken über die Schärfe in meiner Stimme und ich lass mich nun mal nicht gerne an der Nase herumführen. Was für einen wichtigen Kontakt pflegen Sie, habe ich ihn gefragt. Ich habe es wissen wollen, habe ihn offen herausgefordert. Und da hat er den Löffel sinken lassen und mich angeschaut. Und ich habe mich komisch gefühlt. Am liebsten hätte ich meine letzten Worte zurückgenommen, habe mir gewünscht, ich hätte ihn gar nicht angesprochen. Er hat mich ganz ruhig angesehen, wie einer, der sich nicht fürchten muss vor der Wahrheit. Ein wirklich wichtiger Kontakt hat er mir zu verstehen gegeben. Allerhöchste Ebene, hat er dann hinzugefügt. Ich habe gezögert und meine Stimme hat ganz eigenartig gekratzt, als ich schließlich gefragt habe, sind Sie vielleicht von der Staatssicherheit? Verfügen Sie über eine neue Funktechnik, die ich vielleicht noch nicht kenne? Mein Gegenüber hat belustigt das Gesicht verzogen, dann ist er wieder sehr ernst gewesen. Nein, hat er gesagt, ich bin nicht von der Staatssicherheit. Die Regierung, auf die ich meine Hoffnungen setze, kann ganz gut auf sich selbst aufpassen, sogar auf mich. Er hat versonnen gelächelt, so wie einer, der sich seiner Sache sehr sicher ist. Das Regime ist mächtig, habe ich gesagt, aber es braucht trotzdem einen Sicherheitsdienst. Immer wieder gibt es Abtrünnige, Staatsfeinde, Saboteure. Wie sollte man sie fassen und unschädlich machen? Wie? Man muss doch verhindern, dass sie andere mitreißen auf ihren Irrwegen und sie der Welt entfremden. Das Lächeln auf dem Gesicht meines Gesprächspartners hat sich zu einem breiten Grinsen ausgeweitet. Dann hat er gemeint, fast ein bisschen beiläufig, hat das Regime denn das nötig? Ja, jede Regierung hat das nötig, habe ich ihm rübergegeben. Jede. In der Welt funktioniert nichts ohne Sicherheitsdienst. Jede Regierung, jeder Mächtige ist ständig bedroht. Jeder andere Gedanke ist nichts als sträflicher Leichtsinn. Leichtsinn! Es ist sonst nicht meine Gewohnheit, heftig zu werden. Aber hier habe ich nicht anders gekonnt. Zu sehr ist hier an meine innerste Überzeugung gegangen. Das Lächeln auf dem Gesicht von Trevermann ist gefroren. Er hat aufgehört zu essen für einen Augenblick und mir zugeraunt, was die Welt betrifft. Und die, die im Moment den Kurs bestimmen wollen, muss ich ihnen recht geben. Die leben in der Angst, fürchten sich vor dem Weltvolk, fürchten den Verlust der Macht. Aber die Regierung, auf die ich meine Hoffnungen setze, ist nicht von der Welt und wird sich langfristig durchsetzen. Sie ist schon mittendrin in der Welt und steht doch gewiss. gewissermaßen darüber. Wissen Sie, was ich meine? Trevermann hat mich verwirrt. Nein, ich weiß nicht, was Sie meinen. Habe ich festgestellt, Sie sprechen in Rätseln und ich weiß ehrlich nicht, was das soll. Einen Moment lang habe ich überlegt, ob ich meine Karten offen auf den Tisch legen soll, ihm sagen soll, dass ich von der Sicherheit bin. Aber dann habe ich mich anders besonnen. Ich habe mich entschlossen, den Mann überwachen zu lassen. So würde ich viel eher eine Möglichkeit kriegen, hinter sein Geheimnis zu kommen. Ich habe den Verdacht, dass er ein Abtrünniger ist, vielleicht sogar ein Feind der Welt und ihres Regimes. Offensichtlich ein Fall für die Staatssicherheit. Also ein Fall für mich.
Den Harald Ziegler haben wir jetzt, Beamter des Staatssicherheitsdienstes, mittlere Laufbahn.
Als mir der Argus am Telefon gesagt hat, nehmen Sie den Mann mal unter die Lupe, habe ich mich dem Trevermann sofort an die Fersen geheftet. Zunächst ist mir überhaupt nichts aufgefallen. Sein Leben verläuft in recht gewöhnlichen Bahnen. Er hat gearbeitet, ist einer der zuverlässigsten und fleißigsten in seiner Abteilung gewesen, hat persönliche Kontakte gepflegt zu Freunden und Verwandten, hat sich fürsorglich um seine Familie gekümmert, absolut keine Frauengeschichten. Das ist schon fast das Wesentliche. Ja, meistens sonntags, manchmal auch die Woche über, hat er irgendwelche Veranstaltungen besucht, so eine Art Clubtreffen, was Religiöses wohl. Anfangs habe ich es einfach zur Kenntnis genommen und mich nicht weiter drum gekümmert. Hat mich nie interessiert, sowas. Ich halte es für eine fruchtlose Philosophiererei. Ich bin einfach nicht weitergekommen mit diesem Trevermann. Und nach einiger Zeit habe ich schon fast den Eindruck gehabt, kein Grund zur Besorgnis. Trevermann ist ein religiöser Sonderling, aber sonst ganz in Ordnung. Ein paar eigenartige Verhaltensweisen, sehr freundlich, sehr zuvorkommend, aber sonst keine Bedrohung fürs Regime. Ich habe schon das Blatt in der Maschine gehabt, habe den Bericht schreiben wollen für Argus. Da ist so ein ungutes Gefühl hochgekommen und wenn seine religiösen Geschichten nun reine Tarnung sind, was dann? Also wenigstens der Form halber, Ansehen den Laden. Es ist ein trüber, regennasser Sonntagmorgen gewesen. Ich habe mich dem Versammlungsgebäude genähert, nicht zielstrebig und rasch, es wäre vielleicht aufgefallen. Vor dem Clubgebäude eine Art Schaukasten mit Symbolen und Zitaten. Ich habe mich davor gestellt, habe versucht zu lesen. Ein fett gedruckter Satz hat mich regelrecht angesprungen. Ich bin die Tür, klopft an, dann wird euch aufgetan. Ich habe versucht, meine Verwirrung zu verbergen, habe gedacht, kann ja heiter werden, wenn die sich mit solch grausem Zeug beschäftigen. Da höre ich Schritte hinter mir. Jemand hat gesagt, Sie können sich's gerne mal ansehen. Wir haben gerne Gäste. Lade Sie herzlich ein, dabei zu sein. Unsere Veranstaltungen stehen jedermann offen. Übrigens, Trevermann heiße ich. Robert Trevermann. Ich leite hier die Veranstaltungen. Ich habe bewusst gezögert, habe mich ein wenig ängstlich und gehemmt gegeben. Kommen Sie, hat Trevermann gesagt. Nur keine Angst, Sie werden vermutlich nicht der Einzige sein, der einfach mal so reinschnuppert. Ich habe so getan, als hätte er mir mit diesem Spruch wirklich Mut eingeflößt. Also gut, habe ich gesagt, die Augen niedergeschlagen, betreten, verlegen. Dann bin ich meinem Gastgeber hinterher rein in das geräumige Gebäude, in dem jede Menge Stühle gestanden haben. Und natürlich habe ich mich ganz nach hinten gesetzt, in die zweitletzte Stuhlreihe. Ich habe weiter den Verlegenen gemimt, dem in unmittelbarer Nähe des Ausgangs am wohlsten ist. Meine Hände habe ich ganz den Erwartungen gemäß ein unruhiges Eigenleben entwickeln lassen. Langsam hat sich der Saal gefüllt, gut gekleidete Leute, die Blicke sind kurz an mir haften geblieben, dann über mich hinweggehuscht. Gott sei Dank.
Man hat mich nicht über die Maßen beachtet. Mein Gastgeber hat sich schließlich erhoben, die Versammlung begrüßt und einige Zitate aus einem mir unbekannten Buch gelesen. Danach hat der Trevermann den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen. Stille. Nur das Atmen der Anwesenden, ein Hüsteln hier und dort, Rascheln von Kleidern. Dann hat der Mann gesprochen, laut, so als wäre da einer, zu dem man sprechen könnte. Ich habe überall rumgeguckt, ob da einer ist, den er anspricht, aber da ist keiner gewesen vorne im Saal. Ich habe gedacht, spricht er jetzt mit einem Unsichtbaren? So viel Ehrfurcht hat in den Worten gelegen, dass ich fasziniert zugehört habe. Dabei hat es in meinem Gehirn ständig gehämmert, ein Verrückter, der redet mit dem Nichts, der führt einen Dialog mit der Stille. Vielleicht macht er auch eine Show für die Versammlung. Aber komisch, ich habe meine eigenen Einwände nicht glauben können. Warum hat der Trevermann die Augen zu? Spricht er in sich selbst rein? Ein Selbstgespräch? Hab nicht den Eindruck. Hat eher so geklungen, als würde er über sich hinaus sprechen, auch nicht zu den Leuten, sondern irgendwohin, in eine andere Wirklichkeit rein. Aber wer hört ihn? Was ist das für einer, der sowas hören kann? Ist das ein Mensch? Trevermann hat aufgehört zu sprechen, hat einen jungen Mann zugenickt, der eine Gitarre hat, und dann haben die Leute gesungen und der junge Mann hat sie begleitet. Mehr schlecht als recht. Ich habe nicht gesungen, sondern zugehört. Hab gedacht, Mensch, was singen die bloß? Von einem, der alles gemacht haben soll, auch die Welt. Von einem, der das alles in den Händen hält. So ein Stuss, habe ich gedacht. Die haben wohl noch nichts gehört von Evolution, von Aufwärtsentwicklung. Das ist doch wirklich die Härte von wegen höheres Wesen. Unser Regime ist ein höheres Wesen, sonst gibt's keins. Die Leute hören auf zu singen, der junge Mann schrammelt noch ein paar Mal über die Saiten, dann ist Ruhe. Noch einmal hat Trevermann Zitat aus diesem Buch gelesen. Dann hat er versucht zu erklären, was diese Zitate bedeuten. Manches habe ich ganz vernünftig gefunden, manches ist mir einfach weltfremd vorgekommen, abgehoben, utopisch. Man soll zu erklärten Feinden gut sein, mit irgendwelchen armen Schweinen teilen, was man hat, soll dies und jenes, lauter krauses Zeug, das jedem normalen Menschen völlig zuwider ist. Das Buch ist vermutlich eine Art Weisheitsliteratur, aber hört sich nicht so an, als hätte es einer geschrieben, der von hier stammt. Absolut weltfremd. Von einem Außerirdischen könnte man fast meinen. Trevermann redet und redet. Die Leute scheinen es zu mögen. Ich habe ständig den Eindruck, nicht wirklich zu verstehen, worum es geht. Die Worte dringen in mein Bewusstsein und werden sofort wieder ausgelöscht, verglühen wie Sterne in der Morgendämmerung. Dann hat Trevermann gesagt, das höhere Wesen hätte alle Macht, müsse von allen Leuten geehrt werden. Plötzlich bin ich hellwach gewesen, hab begriffen, es geht um Macht. Von diesem Thema verstehe ich was. Niemand darf sich über das Regime stellen, durchfährt's mich. Wer sich gegen das Regime stellt, wird als Staatsfeind behandelt. Ich bin aufgewühlt, hätte gute Lust, die Sache sofort auffliegen zu lassen. Halte mich aber zurück, will nichts verderben. Trevermann hat aufgehört, Zitate aus dem Buch zu erklären. Wie zu Beginn schon hat er den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen. Die meisten Anwesenden sind seinem Beispiel gefolgt. Dann raunen sie alle wie mit einer Stimme eine Art Grundsatzprogramm von einem, dessen Reich kommen soll und dessen Wille verwirklicht werden soll. Weltweit und über die Welt hinaus. Sie formulieren Erwartungen. Der Angesprochene soll die tägliche Ernährung sicherstellen, soll Gnade vor Recht ergehen lassen. Man erwartet eine Art Befreiung oder Erlösung von ihm und am Schluss steht eine übertriebene und vollkommen unzulässige Verherrlichung von dem, dem dieses Grundsatzprogramm gewidmet ist. Als Mann der Staatssicherheit bin ich ja einiges gewohnt, aber eine derart offene Verachtung der Welt und ihrer Regierung habe ich noch nie erlebt. Ich habe gemerkt, wie mir das Blut ins Gesicht gestürzt ist, wie der Zorn in mir hochgestiegen ist. Ich bin aufgestanden und rausgegangen. Von wegen harmlose religiöse Versammlung. Hier sind Umstürzler am Werk, die der Welt und ihrem Regime abgeschworen haben und einer neuen Kraft zuarbeiten. Wir müssen dahinter kommen. Wir müssen diesen Leuten das Handwerk legen. Wir müssen den fassen, dem das Programm dieser Versammlungen gewidmet ist. Und diese Frechheit muss er mit dem Leben bezahlen.
Und noch einmal der Chef der Staatssicherheit, Hermann Argus.
Ich habe den Bericht von Ziegler gelesen. Also doch, ein Skandal von unübersehbarem Ausmaß. Seit vielen Jahren haben wir solche Clubs und Versammlungen in der Welt geduldet, sind davon ausgegangen, dass harmlose religiöse Spinner ihr Hobby pflegen. Und jetzt das. Sabotage. Weltfremde, weltfeindliche Aktivitäten. Da wird eine neue Weltregierung in die Hände gearbeitet und wir haben keine Ahnung gehabt. Menschen werden der Welt entfremdet und unterwerfen sich einem neuen Machthaber und wir wissen nicht mal, wer es ist und wie wir ihn dingfest machen können. Das Regime ist in hellem Aufruhr gewesen. Sie haben Druck gemacht, haben angeordnet, ich müsse die Sache sofort aufklären und erledigen. Was mit erledigen gemeint ist... Alles ist erlaubt, nur Leichen darf man keine finden. Später, wenn alles vorbei ist. Natürlich haben wir uns nicht alle Clubmitglieder vornehmen wollen, nur die führenden Köpfe. Es hätte laufen sollen wie immer, Gefängnisse füllen, verhören, ein bisschen quälen und sappeln lassen, das reicht schon bei den meisten. Die springen ab, widerrufen ihre falsche Gesinnung, lassen sich wieder eingliedern in den Lauf der Welt. Für besonders Hartnäckige, da haben wir eine Spezialbehandlung. Wenn die führenden Köpfe erstmal weg sind vom Fenster, halten sich ihre Mitläufer auch nicht mehr lange. Das geht in die Knochen. Diese Methode hat immer gewirkt. Ja, so haben meine Pläne damals ausgesehen. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Ich bin gerade mit einigen meiner Mitarbeiter dabei gewesen, Namen und Adresslisten von den Religiösen zu sammeln. Und da haben sich die Ereignisse bestürzt. Ich habe Trevermann festnehmen lassen und habe ihn persönlich verhört. Ich habe versucht, die Namen der Mitglieder aus ihm rauszuquetschen, und da hat er nur gesagt, nützt ihnen überhaupt nichts. Die Namen derer, die zum neuen Reich gehören, weiß nur unser Oberhaupt. Er hat das Namensverzeichnis, in seinen Büchern steht alles. Aber zu seinem Archiv haben Sterbliche keinen Zutritt. Ja. Ich habe schon die Hand gehoben, wollte diesem Spottvogel eine scheuern, aber da hat gleich das Telefon geklingelt. Ziegler ist dran gewesen. Er hat gesagt, er riefe mich als Freund an. Ich müsse sofort von der Bildfläche verschwinden. Das Regime habe mich im Verdacht, die Religiösen jahrelang geduldet zu haben, und zwar wissentlich. Man wolle mir ans Leder, hat Ziegler gesagt. Ich müsse weg, sofort weg, weg. Aber wohin? Mir ist der kalte Schweiß ausgebrochen. Welches Schwein hat mich beim Regime so angeschwärzt? Ich muss das klären, habe ich dem Ziegler gesagt. Die können mich doch nicht einfach... Ja, aber Ziegler hat schon aufgelegt gehabt. Ich habe gespürt, jetzt geht's um Kopf und Kragen. Vielleicht hat einer meiner engsten Mitarbeiter die Gunst der Stunde genutzt, weil er scharf ist auf meinen Job. Verfluchte Welt, ich habe nicht aufgepasst. Keiner durfte merken, was los war. Also... Den Telefonhörer habe ich ganz ruhig gehalten, so als würde das Gespräch noch weitergehen. Dann habe ich gesagt, ist gut, wir finden eine Lösung. Ja, tschüss. Erst dann habe ich aufgelegt. Ich bin zurück zu Trevermann in den Verhörraum. Geht heim, habe ich den Mitarbeitern gesagt, Schluss für heute, Ich mache die Geschichte allein. Da sind die raus und ich habe da gesessen. Allein mit Rebemann. Eine ganze Weile haben wir beide nur geguckt und nichts gesagt. Er hat gemerkt, dass irgendwas war. Hat mich angesehen mit seinem zerschlagenen Gesicht und es hat mich fast umgehauen. Da ist noch immer so was rauszulesen gewesen wie Teilnahme. Trevermann, habe ich gesagt. Auch wenn Sie es nicht verstehen, Trevermann, wir sitzen in einem Boot, Sie und ich. Trevermann hat nach unten geguckt und den Kopf geschüttelt. Dann hat er die Augen geschlossen und ein wenig die Lippen bewegt, so wie damals beim Essen, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Sein Gesicht ist anders gewesen diesmal, schmerzerfüllt. Aber es ist kein Hass da gewesen. Einige Zeit hat er so da gesessen, mit den Handschellen. Dann hat er gesagt, Argus, keine Heimat mehr in der Welt. Ich habe nur genickt, stumm und verbissen. Argus, hat Trevermann gesagt, ich gebe Ihnen eine Adresse von einem Freund. Da können Sie untertauchen. Klingeln Sie dreimal und sagen Sie ihm, Sie kämen von mir. Er wird Ihnen helfen. Ich bin wie erschlagen dagesessen. Dann habe ich mich aufgerafft, habe dem Trevermann die Handschellen abgenommen, habe ihm den Hinterausgang aufgeschlossen, aber er hat nicht gehen wollen. Ist sitzen geblieben. Ich bin raus, zum Hinterausgang. Es war eine Hoteladresse, die mir Trevermann gegeben hat. Ich bin tatsächlich da untergekommen.
Stefan Zehner hätten wir da noch, Hotelbesitzer und Mitglied bei den Religiösen.
Ich hatte schon einiges gehört vom Chef der Staatssicherheit. Der Mann, der dann eines Tages vor meiner Tür gestanden hat, hatte mit dieser Bestie, von der er mir erzählt hatte, nicht viel zu tun. Eine Mischung aus Wut, Hilflosigkeit, Enttäuschung, Angst. Ich habe ihn in ein Nebenzimmer untergebracht, nicht besonders komfortabel. Aber keiner wird ihn da vermuten, vorerst. Ich habe gehört, wie er im Zimmer auf und ab gegangen ist. Wie er vor sich hingesprochen hat, irgendetwas, was ich nicht verstanden habe. Ich habe ja auch nicht lauschen wollen. Am Abend bin ich dann noch einmal vor seiner Tür gewesen. Ich habe ihn fragen wollen, ob er noch etwas braucht. Dann habe ich plötzlich seine Stimme gehört, laut und klar. Ich bin erschrocken. Hatten Sie ihn gefunden? Hier bei mir? Dann hörte ich seine Worte. Sie reichten hinaus über das Zimmer. Hinaus über die Stadt. Hinaus über die Welt. Hermann Argus hat seine Ausreise beantragt. Er hat eine neue Heimat gefunden. Bei dem, dessen Reich nicht von dieser Welt ist.
Das ERF-Hörspielstudio brachte das Hörspiel Die Übersiedler. Idee und Manuskript Rolf-Dieter Wiedenmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Argus, Konrad Straub, Trevermann, Eckhard zu Nieden, Ziegler, Uwe Schulz, Zehner, Hugo Danker, Aufrufer Rolf-Dieter Wiedenmann. In der Tontechnik war Armin Schulze.